Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ans Licht. Dieses Lied, das passt eigentlich perfekt als Einstieg zum Epheserbrief. Entschuldigung. Die Technik vergessen. Der Theologe Snodgrass schreibt, der Epheserbrief ist wahrscheinlich der Brief im Neuen Testament, der das meiste Potenzial hat, unser Leben grundlegend und nachhaltig auf den Kopf zu stellen und umzukrempeln. In diesem Brief fasst Paulus ganz komprimiert zusammen, was es bedeutet, Christ zu sein. So eine Art Kompendium. Christsein in 155 Versen. Und das ist natürlich Grund genug, sich diesen Brief einmal näher anzuschauen. Den ganzen Brief können wir nicht in eine Predigt packen, aber ich möchte mit euch einen Blick auf die ersten Verse dieses Briefes werfen. Die fassen zusammen, wie so eine Präambel stehen die über dem Brief und geben so einen Überblick, fassen zusammen, was die Grundlage unseres Lebens als Christ ist. Sie fassen den ganzen Brief zusammen und damit, wenn dieser Brief über unser Leben als Christ geht, was die Grundlage unseres Lebens als Christ ist. Aber diese Präambel, die hatte ein Problem. Wenn der Text bei Wikipedia stände, dann würde er ungefähr so aussehen. Um den Text zu verstehen, müssten wir jetzt erstmal die ganzen Links öffnen und gucken, was verbirgt sich denn hinter solchen Schlüsselbegriffen? Was meint Paulus denn damit? Denn viele Details werden an dieser Stelle nur erwähnt, aber dann erst später im Brief erklärt. Hier ist so eine Zusammenfassung, die die Kernaussage des Briefes deutlich macht. Und auf diese Weise, weil das so komprimiert ist, wird auch sehr schön der rote Faden deutlich, der sich dann später durch den ganzen Brief zieht. Und der wird nochmal hier besonders deutlich, wenn wir beachten, dass dieser Abschnitt von zwei Aussagen eingerahmt ist, oder eigentlich von einer Aussage. Da heißt es in Vers 3, wir loben Gott, weil er uns gesegnet hat. Und dann kommt viermal die Umkehrung dazu, Gott hat uns gesegnet, damit wir ihn loben. Und diese vierfache Aussage, die steht wie so eine Zäsur in dem Text, gibt die Gliederung dieses Abschnitts vor und damit natürlich auch die Gliederung der Predigt. Luther übersetzt es, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Aussagen, wo es darum geht, dass wir Gottes Ruhm verkündigen, dass andere Menschen Gottes Herrlichkeit sehen sollen. Und deshalb möchte ich diese Predigt überschreiben. Gesegnet, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir loben Gott, weil er uns gesegnet hat. Gott segnet uns, weil er von uns gelobt werden will. Diesen Rahmen, den müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns diesen Bibeltext angucken. Der Abschnitt beginnt mit einem Wortspiel. Auf der Leinwand seht ihr die Genfer Übersetzung. Wenn jemand eine englische Bibel dabei hat, dann seht ihr dieses Wortspiel, das sich nicht so ins Deutsche übersetzen lässt. Aber ihr kennt das aus Liedern, wir singen Blessed be the Lord und meinen gar nicht, dass wir Gott segnen, sondern dass wir ihn loben. Das Wort, das Paulus hier dreimal benutzt, wenn ich das mal mit segnen wiedergebe, diesen Satz wörtlich übersetze, dann steht da, wir segnen Gott, weil er uns mit Segnungen gesegnet hat. Und dieses griechische Wort, das bedeutet so viel wie Gutes sagen im mehrfachen Sinne. Jemandem etwas Gutes sagen im Sinne von ihn loben. Jemandem etwas Gutes zusagen, ihn segnen, ihm etwas Gutes wünschen. Oder jemandem etwas Gutes zusprechen, ihn mit etwas Gutem ausrüsten im Sinne von ihn einsegnen, ihn ordinieren. Und daraus macht Paulus jetzt so ein Wortspiel. Wir loben Gott, weil er uns mit Segnungen überschüttet hat. Und das erklärt er dann im Folgenden an vier Beispielen. Die Frage dabei ist, an was denken wir, wenn wir das Wort Segen hören? Was meint ihr, wenn ihr jemanden Gottes Segen zum Geburtstag wünscht? Gesundheit, Bewahrung, Glück, im Alten Testament ganz oft Reichtum. Aber wenn wir uns hier diesen Text anschauen, dann sehen wir gleich am Anfang in Vers 3, da geht es um was ganz anderes. Da ist die Rede von geistlichem Segen aus der himmlischen Welt. Paulus betont ja in seinen Briefen immer wieder, dass diese Welt aus mehr besteht als das, was wir sehen können. Da sind die alltäglichen Dinge wie Tisch und Stuhl, die wir anfassen können. Aber da gibt es auch diese unsichtbare Realität. Da gibt es Dinge wie Schuld und Vergebung. Da gibt es das Wirken Gottes. Ein Gott, der da ist, der spürbar ist, obwohl wir ihn nicht sehen können. Und diese Dinge können wir oftmals nicht mal begreifen. Und trotzdem sind sie da. Und Paulus betont immer wieder, diese unsichtbare Dimension dieser Welt, die ist das, was eigentlich zählt. Der unsichtbare Gott, der ist derjenige, der wichtig ist. Und so schreibt er im Kolosserbrief, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und wenn Paulus in den folgenden Versen im Epheserbrief von Segen spricht, dann redet er nicht von Gesundheit und Wohlstand, sondern dann redet er von dem, was wirklich zählt. Die Geschenke, die Gott uns macht, die Ewigkeitsbestand haben. Und da stelle ich mir die Frage, was bestimmt denn meinen Alltag? Woran richte ich meine Prioritäten aus? Was beschäftigt mich, die Freuden und Sorgen des Lebens oder diese Perspektive auf die unsichtbare Welt? Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch nicht über das, was ihr gerade erlebt habt. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und jetzt kommt Paulus und erklärt anhand von 4 Beispielen, was das bedeutet. Das erste ist etwas länger, die anderen werden dafür umso kürzer. Der erste Punkt, wir sind Kinder Gottes. Wer jetzt eine Elberfelder- oder Schlachter-Übersetzung vor sich hat, also eine wörtliche Übersetzung, der sieht, eigentlich fängt dieser Vers mit einem Wie an. Hier in der Genfer steht denn, und das meint keine Begründung, sondern das meint wie, denn das wird daran deutlich. Oder man könnte auch sagen, wie zum Beispiel, wie man daran sieht. Vers 3, Gott hat uns mit Segen überschüttet. Und jetzt Vers 4, wie zum Beispiel, dass er uns in Christus schon vor der Erschaffung der Welt erwählt hat, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Eine Bemerkung am Rand, wenn hier vom Plan Gottes die Rede ist, von dem, was er schon vor Erschaffung der Welt beschlossen hat, dann geht es nicht um die Diskussion zwischen Lutheranern und Calvinisten, ob Gott einen Plan hat, unser Leben vorbestimmt oder ob wir freie Entscheidungen treffen. Entschuldigung. Sondern hier ist die Rede vom Heilsplan Gottes. Davon, dass Gott von Anfang an vorhatte, diese Welt zu segnen, durch Christus den Segen zu den Völkern zu bringen, so wie er es Abraham versprochen hat. Da haben wir, als ich letztes Mal hier war, drüber geredet, nicht? Abraham und sein Versprechen. Und dieses Vorrecht, der Segen dabei ist, dass wir daran Anteil haben dürfen. Wir dürfen Söhne und Töchter Gottes, Kinder Gottes sein. Wir dürfen zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die er als heilig und untadelig ausgesucht hat. Was für eine Wertschätzung ist das, die Gott uns hier entgegenbringt. Peter Menger singt in einem seiner Lieder, ich bin ein richtiges Königskind, weil Gott mein Vater ist. Wenn uns das bewusst ist, was für eine Ehre Gott uns hier zuteil werden lässt, dann ist da kein Platz mehr für Minderwertigkeitskomplexe. Wir sind von Gott geadelt. Was kann es da noch Größeres geben? Aber wie kann das sein? Sind wir denn wirklich heilig? Sind wir nicht genauso sündig wie die Menschen um uns rum? Da gibt es so eine schöne Geschichte von einem Mann, der gestorben ist und in den Himmel kam. Und dann wurde er rumgeführt, ihm wurde da alles gezeigt. Und irgendwann kamen sie an einen Raum, da hingen ganz viele Uhren. Und unter jeder Uhr stand ein Name und die liefen alle unterschiedlich schnell. Und dann wurde ihm erklärt, ja, das sind die Lebensuhren. Bei jeder Sünde geht der Sekundenzeiger einen weiter. Und dann hat er seine eigene Uhr gesucht und nicht gefunden. Und dann wurde ihm erklärt, ja, deine Uhr, die hängt in der Küche als Ventilator. Wie sündig darf ich sein, damit ich noch als Heiliger durchgehe? Wie schnell darf die Uhr sich drehen, damit ich dazugehöre? Und was heißt es überhaupt, heilig und untadelig zu sein? Heilig bedeutet hier nicht, dass wir perfekt und schuldlos sind. Es gibt im Griechischen zwei Worte, die im Deutschen beide mit heilig wiedergegeben werden. Und das Wort, das hier steht, bedeutet so viel wie abgesondert für Gott. Dass wir zu ihm gehören, dass unser Lebensinhalt nicht mehr Karriere und Urlaub ist, sondern dass Gott im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig hat dieses Wort auch so ein bisschen den Beigeschmack von etwas Perfektem oder vielleicht trifft es besser zu sagen, angemessen, würdig dieser hohen Berufung zu leben. Denn das sind die Worte, die Paulus benutzt. Ich hatte am Anfang gesagt, später im Brief greift Paulus diese Dinge wieder auf und da benutzt er diesen Ausdruck. In Kapitel 4 sagt er, führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Aber was heißt das denn, würdig unserer Berufung, würdig unseres Status als Königskinder zu leben? Das erklärt Paulus dann ganz ausführlich in Kapitel 4. Hier an dieser Stelle geht er nur darauf ein, wie können wir so leben? Können wir das überhaupt? Wir sind doch Sünder. Wer jetzt hier eine wörtliche Übersetzung vor sich hat, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln aufgeschlagen, der sieht in Vers 4, da heißt es, untadelig vor ihm sein, untadelig aus seiner Sicht sein. Egal wie sehr wir uns anstrengen, wir sind Sünder und wir werden es bleiben. Wir können nicht perfekt werden, aber es ist hier auch gar nicht gemeint, dass wir fehlerlos sind, sondern dass unsere Fehler vergeben sind. Dass sie aus seiner Sicht nicht mehr da sind, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und das ist eine Anfrage an uns. Bist du vor Gott schuldig oder schuldlos? Hat Jesus für deine Schuld bezahlt? Bist du heilig, für Gott abgesondert? Gehört dein Leben diesem Gott oder schiebst du die Entscheidung vor dir her? Der entscheidende Satz an dieser Aussage kommt aber erst im nächsten Vers, in Vers 6. Da wird beschrieben, wozu das Ganze gut sein soll. Warum überhaupt? Das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Es geht nicht darum, dass es uns gut geht, dass wir errettet werden. Natürlich, unsere Errettung ist wichtig, die steht auch mit im Raum, aber primär geht es darum, dass Gott, der uns diese Gnade geschenkt hat, dass sein Ruhm dabei groß rauskommt. Das wird jetzt den einen oder anderen schockieren. Das passt nicht in unser Denken. Wir als Christen in Deutschland sind ja sehr stark von Martin Luther geprägt, der immer diese Frage hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und auch wir denken immer zuerst an unsere Rettung, an unser Heil. Und natürlich ist unsere Rettung wichtig. Und Mission, anderen Menschen von dieser Rettung erzählen, gehört ganz oben auf unsere Prioritätenliste. Aber unsere Rettung hat ein Ziel. Das ist etwas, was noch da drüber steht. Paulus schreibt, das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, das passt nicht. Ich bin doch gerettet, damit ich in den Himmel komme. Wer den Himmel mit dem Paradies, für das Paradies hält und das Paradies mit dem Schlaraffenland verwechselt, der hat hier was nicht richtig verstanden. Die Bibel beschreibt den Himmel anders. Die Bibel beschreibt ihn als den Thronsaal Gottes. Da heißt es in Offenbarung: Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmenzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Ich überspringe etwas. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. So ist der Himmel. Das ist das Ziel unserer Errettung. Vor Gott zu stehen und ihm unsere Anbetung, unsere Ehrerbietung zu bringen. Und diese Verehrung, die erwartet Gott nicht erst von uns, wenn wir im Himmel sind. Die erwartet er auch jetzt von uns. Und das unterstreicht Paulus dann gleich noch einmal in einer Lobeshymne in Vers 7. Durch ihn, durch sein Blut für das Entschuldigung, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. Punkt 1. Wir sind Kinder Gottes zum Lob seiner Herrlichkeit. Punkt 2, wir sind Teil seines Heilsplans. In Vers 8 heißt es: In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Und was ist der Inhalt, was ist der Höhepunkt dieses Plans? Vers 10, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Was meint Paulus mit einem Geheimnis? Nun, schon vor der Erschaffung der Erde, da hatte er in diesem Plan, was er mit der Erde vorhat, aber das war nicht so wirklich offensichtlich. Bereits im Garten Eden wird davon geredet, irgendwann wird irgendwer den Teufel besiegen. Aber das ist sehr relativ. Dann die Zusagen an Abraham, bei denen aber erst im Nachhinein deutlich ist, dass sie eine Vorschau auf Jesus beinhalten. Dann 3., 4. Mose, da werden Dinge erklärt, aber es wird nicht gesagt, dass diese Dinge im neuen Bund Realität werden. Die Propheten, die werden dann so ein bisschen konkreter. Er hat die Last auf sich genommen, er hat unsere Schuld getragen, das Lamm zur Schlachtbank geführt und so weiter. Aber es ist kein klares Bild, es sind lauter einzelne Puzzleteile. Jeremia redet dann ganz viel über den neuen Bund, aber macht das so schwammig, dass die Juden das nicht in Zusammenhang mit Jesus gebracht haben. Erst im Nachhinein setzen sich diese Puzzleteile zu einem Bild zusammen. Und diese Puzzleteile, die bezeichnet Paulus ganz oft als ein Geheimnis. Mit Jesus hat sich Gott offenbart. Mit dem Kommen Jesu setzt sich dieses Puzzle zusammen und wir verstehen das ganze Bild. Sozusagen die Offenbarung des Geheimnisses. Und dazu schreibt Paulus dann im Kolosserbrief: In früheren Zeiten und in früheren Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Soweit die Erklärung, aber warum erwähnt Paulus an dieser Stelle diesen Heilsplan? Es geht darum, was Gott mit diesem Heilsplan erreichen will, nämlich, dass Jesus als Herr über allem steht, dass er ganz groß rauskommt, dass er im Zentrum ist. Nicht wir, nicht unsere Wünsche, sondern um Jesus geht es dabei. Und auch wenn wir das viel zu selten betonen, diese Aussage finden wir ganz oft in der Bibel. Denken wir mal an Philipper 2. Jesus erniedrigte sich selber bis zum Tod. So war das im Heilsplan vorgesehen. Und darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Das Ziel des Heilsplans, das Ziel dessen, was Gott mit dieser Welt von Anfang an vorhatte, wozu er diese Welt überhaupt erschaffen hat, ist, dass Jesus groß rauskommt, dass Jesus als Herr dasteht. Wir sind Teil des Heilsplans zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind seine Erben. In Vers 11 heißt es, außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er hat uns nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Mit dem Plan ist der Heilsplan gemeint, den hatten wir eben in Vers 9 schon. Die Verheißung erben bedeutet, das zu bekommen, was Gott Abraham versprochen hat. Paulus erklärt das später im Brief und auch in den anderen Briefen sehr ausführlich. Wir sind ja keine Juden und trotzdem gehören wir zum Volk Gottes, zu seiner Gemeinde. Und so wie diese Welt eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension hat, so gibt es auch das ethnische Volk der Juden und die Gemeinde Jesu. Man könnte sagen, das geistliche Volk Gottes. Und auch die Abraham-Verheißung hat diese Dimension, die wir im Alten Testament erfüllt sehen, und hat dann die Dimension, die uns als Gemeinde betrifft. Und so schreibt Paulus, und das schreibt er wohlbemerkt an Heidenchristen, nicht an Juden. Galater 3, wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, seine rechtmäßigen Erben. Was ist das Ziel dabei? Das hört sich jetzt nach Redundanz an, aber ich habe nicht vergessen, was ich eben gesagt habe. Paulus betont hier noch einmal wieder, was er eben schon betont hat. In Vers 12, auch diese Erbschaft hat zum Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen. Der Fokus noch einmal, im Mittelpunkt steht Gott, im Mittelpunkt steht seine Ehre, seine Anbetung. Aber warum trägt das denn zum Ruhm Gottes bei, wenn wir etwas erben? Weil er als der Geber der guten Gaben dabei groß rauskommen will, weil alle Menschen sehen sollen, wie er uns Hoffnung und Zukunft und Perspektive für unser Leben gibt. Und an dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wie verehrt man denn Jesus als Herrn über alles? Was ist denn überhaupt Anbetung? Eine dumme Frage, vielleicht auch nicht. Es würde eine ganze Predigt füllen, darüber nachzudenken. Hier nur so ein paar Stichpunkte. David zum Beispiel spricht über einen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und dem Lob Gottes. Und David ist es auch, der uns immer wieder auffordert, mit anderen Menschen über die Taten Gottes zu reden. Der Hebräerbrief nennt es ein Lobopfer, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Johannes spricht darüber, dass es einen Zusammenhang zwischen Gehorsam und Anbetung gibt. Und Salomo spricht von einem gottgemäßen Lebenswandel, der zur Anbetung gehört. Hier wird deutlich, Gott anbeten ist mehr als Musik, ist mehr als Lieder, obwohl Lieder natürlich die schönste Form der Anbetung sind, aber es geht um unser ganzes Leben. Wir sind Erben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ein kurzer letzter Punkt, wir sind sein Eigentum. Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Manche Bibeln übersetzen diesen Vers 13 mit: Ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Jetzt hat in unserem Sprachgebrauch ein Siegel ja relativ wenig mit Besitz zu tun. Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist der Siegel, den man einem Tier oder damals auch einem Sklaven eintätowiert hat. Ihr kennt das aus Westernfilmen, man hat Rinderherden gebrandmarkt. Und das hat man auch im Altertum schon gemacht. Und dann wusste jeder, dieser Ochse und dieser Sklave, die gehören da hinten auf dem Bauernhof. Wir tragen das Zeichen, den Besitzanspruch Jesu. Jeder kann das sehen, wo wir hingehören. Aber da wirft sich die Frage natürlich auf, woran sehen die Nachbarn und die Arbeitskollegen, dass ich zu Jesus gehöre? Wir haben es vorhin vom Ottmarhieser gehört. Merkt man uns das an? Stell dir vor, hier wäre Christenverfolgung und du würdest angeklagt, weil du zu Jesus gehörst. Würde man dann deinen Lebenswandel als Beweis für oder gegen die Anklage verwenden? Spiegelt dein Leben wider, dass du zu Jesus gehörst, oder sieht es eher nach dem Gegenteil aus? Paulus sagt, wir tragen den Stempel Jesu auf unserem Leben. Und dann sagt er weiter, der Geist ist eine Anzahlung dafür, dass Gott das wirklich ernst meint. Das ist so wie eine Anmeldegebühr, dass ich wirklich dabei sein will. Und wie bei den vorherigen Punkten ist der entscheidende Satz, auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Es ist meine Berufung, so zu leben, dass das sichtbar wird, dass Gottes Größe und Gottes Macht mein Leben bestimmt, dass er mich verändert. Aber sieht man die Früchte des Geistes in meinem Leben? Ist mein Leben wirklich ein Beitrag zum Ruhm Gottes? Kommen wir zum Fazit des Textes. Paulus nennt uns hier vier Bereiche, in denen Gott uns mit seiner unendlichen Güte mit Segen überschüttet. Aber was an diesem Text überrascht, ist das Ziel, das er dabei hat. Nicht wir, nicht die Gesegneten stehen im Mittelpunkt, sondern er und seine Ehre stehen im Mittelpunkt. Gott hat uns dazu bestimmt, heilig, für ihn abgesondert zu sein, damit wir seinen Ruhm verkündigen. Gott hat uns in seinen Heilsplan eingebunden, hat uns zu Kindern Gottes gemacht, damit wir seinen Ruhm verkündigen. Er hat uns die Gnade geschenkt, damit er als der Urheber der Gnade dabei ganz groß rauskommt. Er hat uns seinen Heilsplan offenbart, der dazu dient, dass Jesus als Herr über alles dasteht. Er hat uns zu seinen Erben gemacht, damit wir seine Herrlichkeit verkündigen. Er hat uns den Heiligen Geist als Garantie gegeben, damit seine Größe sichtbar wird. Summa summarum, der Sinn unseres Lebens ist, die Größe und Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Das ist unsere Zweckbestimmung, das ist unsere Daseinsberechtigung. Aber da klaffen bei mir, und ich glaube nicht nur bei mir, da klaffen so oft Theorie und Praxis auseinander. Da ist so eine Diskrepanz zwischen Soll und Haben. Und ich weiß, dass das ganz stark an unserer Vorstellung kratzt, wenn ich sage, nicht wir und unser Heil stehen im Mittelpunkt. Wir denken immer an dieses, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Aber die Bibel spricht zuerst darüber, wie steht Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe da? Und weil ich weiß, dass das an unserer Vorstellungskraft kratzt, möchte ich euch einladen, diese Verse in eurer stillen Zeit noch einmal zu lesen und mit Gott darüber zu reden. Ist mein Leben ein Beitrag zum Ruhm seiner Herrlichkeit? Oder Was muss ich in meinem Leben ändern, damit es dazu wird? In Vers 15 macht Paulus dann weiter mit einem Deshalb. Da zieht er Konsequenzen daraus. Und das wäre jetzt interessant, spannend, da weiterzulesen, was denn die Konsequenzen daraus sind. So wie es im Moment geplant ist, bin ich im Mai wieder hier bei euch. Und dann gucken wir mal, wie die nächsten Verse weitergehen. Hier in diesem Abschnitt geht es darum, wir loben Gott, weil er uns gesegnet hat. Und er hat uns gesegnet, weil er von uns gelobt und verherrlicht werden will. Das soll der Inhalt unseres Lebens sein. Amen.